Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Herzlich willkommen zur Bibelstunde. Ich grüße Sie mit der wunderbaren Losung für diesen Tag. Vielleicht haben Sie sich auch schon an der gefreut. Aus Sacharja 9, Vers 8. So spricht der Herr: Ich will mich selbst als Wache um mein Haus lagern. Und das gilt auch für unseren Wahlsonntag. Als letztes Jahr im Herbst Schwester Brigitte fragte, ob ich am 23.02. bereit bin, die Bibelstunde zu halten, habe ich gedacht, oh, das ist ja noch so lang. Und da redete noch kein Mensch von vorgezogener Bundestagswahl. Und ich habe mich dann auch bald an die Suche gemacht, was ich wohl nehmen soll. Und da ich gerne an Texten oder Themen bin, die nicht jeder sofort kennt, kam ich zu einem recht ungewöhnlichen Thema. Als die Davidsverheißung an einem seidenen Faden hing. Ein total spannender Bericht. Aber als dann inzwischen klar wurde, dass am 23. Februar Bundestagswahl ist, habe ich gedacht, nee, da kann ich das nicht nehmen. Das war mein erster Gedanke. Und dann kam der zweite, ja, warum eigentlich nicht? Wenn unser Gott damals mit dieser Situation fertig geworden ist, dann wird er heute auch durch diesen Wahltag und durch die neue Regierungszeit führen. Und so singen wir jetzt als erstes ganz bewusst dieses Lied 285, Jesus, wir sehen, wir hören, wir warten auf dich. 285. Vorbereitung stieß ich auf Psalm 16 und ich habe gedacht, wir können jetzt einfach einige Verse davon miteinander sprechen. Sie sehen sie gleich hier, wir sprechen sie einfach miteinander. Bewahre mich, Gott, denn ich traue auf dich. Ich habe gesagt zu dem Herrn, du bist ja der Herr. Ich weiß von keinem Gut außer dir. Der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du erhältst mir mein Erbteil. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat, auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, steht er mir zur Rechten, so werde ich festbleiben. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich, auch mein Leib wird sicher liegen, denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben, vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Amen. Ich möchte jetzt noch weiter beten. Herr Jesus, wir danken dir so, dass du Herr dieses Tages bist und dass du auch über unserem deutschen Volk heute der Wächter bist. Wir danken dir für so viele Jahre Frieden und Leben in einer Demokratie und wir bitten dich, wache du jetzt auch über dem Wahlausgang und über der Regierungsbildung. Sei jetzt einfach auch bei allen Kandidaten und schenk ihnen ein festes Herz. Danke, Herr, dass du der Herr bist und dass wir zu dir jetzt aufschauen dürfen und dich bitten, rede, Herr, wir harren auf ein Wort von dir. Amen. Als die Davids Verheißung an einem seidenen Faden hing. Um etwas hineinzufinden in diese Zeit, einen kleinen Vorspann. Sie kennen die Königszeit der ersten Könige, Saul, David, Salomo, so rund 1000 Jahre vor Jesus. Und dann den großen Wunsch von König Saul, ich möchte für Gott ein Haus bauen. Und Gott sagt dazu nein. Nicht du sollst mir ein Haus bauen. Ich werde dir ein Haus bauen, einen ewigen Namen. Gott versprach König David, dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir. Und dein Thron wird ewiglich bestehen. Das heißt konkret, nach dir wird dein Sohn auf dem Thron sitzen, dann dein Enkel, dein Urenkel und so weiter. Und sie wissen ja aus der Zeit von Jesus, dass Jesus als Sohn Davids bezeichnet wurde, obwohl rund 1000 Jahre dazwischen lagen. Nach Salomo kam es allerdings dann in dem Großreich Israel zur sogenannten Reichsteilung. Sie haben das hier, das große Grüne im Norden ist das Nordreich. Und ich will das gleich vorwegnehmen, das ist das Zehn-Stämme-Reich, in dem es nur gottlose Könige gab. Allen voran den König Ahab, der seine Frau aus Syrophönizien holte, die ja so kräftig den Baalskult ins Land gebracht hat. Das war das Zehn-Stämme-Reich im Norden, das Rote unten mit der Hauptstadt Jerusalem ist das Zwei-Stämme-Reich, manchmal auch nur als Juda bezeichnet, Juda und Benjamin, und da saß nach Salomo sein Sohn Rehabeam auf dem Thron, dann Abia, dann kommen die Könige Asa und Josaphat, das sagt uns schon wieder was, ja? Und wir steigen jetzt da ein, wo der König Josaphat gestorben ist. Es Wir sind also nur im Südreich Juda. Allerdings haben wir heute eine Schwierigkeit. Unser Text steht in zwei biblischen Büchern, fast gleich, in 2. Könige 11 und in 2. Chronik 22 ab Vers 10. Gut für jeden, der seine Bibel dabei hat, Sie können dann immer hin und her blättern, aber ich habe auch manche Texte auf den Folien. König Josaphat war gestorben. 25 Jahre eines gottesfürchtigen Königs gingen damit zu Ende. Wenn wir noch die 41 Jahre von Vater Asa dazu nehmen, dann waren das 66 Jahre regiert von gottesfürchtigen Königen Asa und Josaphat. Sie haben mindestens 2 Generationen geprägt. Wie viel Gutes haben Josaphat und sein Vater bewirkt? Sie haben selbst mit Gott gelebt und das Volk mitgenommen in diese Spur. Götzenaltäre entfernt. Eine kleine Stichprobe aus 2. Chronik 15, Vers 8. Als aber Asa diese Worte hörte, die Weissagung des Propheten Asaria, der Sohn Odets, ward er getrost und er tat weg die greulichen Götzen aus dem ganzen Land Juda und Benjamin und aus den Städten, die auf dem Gebirge Ephraim waren, und erneuerte den Altar des Herrn. Also ein richtiger Reformkönig, dieser König Asa. Asa und Josaphat haben Bibellehrer ins Land geschickt, eine geordnete Heeresmacht aufgebaut und die Rechtsprechung gepflegt. 66 Jahre Segenszeit, Friedenszeit. Und doch gab es bei beiden einen Schwachpunkt. Und nicht umsonst haben wir vorher Psalm 16 gebetet: Bewahre mich, Gott. Beide hatten einen Schwachpunkt: unerlaubte Bündnisse. Bei Asa lesen wir in 2. Chronik 16, dass er ein Bündnis mit den Syrern macht. Und bei Josaphat, da war es viel persönlicher. Josaphat hat sich verschwägert mit dem Nordreichkönig Ahab. Sein Sohn Joram heiratete Athalia, die Tochter von König Ahab. Und das ist dann nicht nur privat gewesen. Was hatte sich alles aus dieser Verbindung entwickelt? Wenn Sie weiterlesen, 2. Chronik 18, ein gemeinsamer Kriegszug, der fromme Josaphat mit dem gottlosen König Ahab. Und Josaphat wurde sehr bedrängt. In 2. Chronik 18, Vers 31 schreit er zu Gott und der Herr half ihm und Gott lockte seine Bedränger weg. Gott hat ihn richtig rausgehauen. Ja, Josaphat hatte sich ermahnen, korrigieren und wieder zurechtbringen lassen. Doch die Konsequenzen dieser Eheschließung seines Sohnes Joram mit Athalia, der Tochter von Ahab, kamen erst nach Josaphats Tod so richtig zur Ausreifung. Joram, Josaphats erstgeborener Sohn, kam mit 32 Jahren nach Josaphats Tod an die Macht, aber er regierte nur 8 Jahre. Und wir lesen in 2. Chronik 21, da brauchen wir bloß die Überschrift, Jorams gottlose Regierung. Und das im Südreich, ja? Da haben sie so ein paar Stichproben. Vers 4, als aber Joram das Königtum seines Vaters übernommen hatte, erschlug er alle seine Brüder. Oder Vers 6, er wandelte in dem Wege der Könige von Israel, also vom Nordreich, wie das Haus Ahab getan hatte, denn Ahabs Tochter war seine Frau und er tat, was dem Herrn missfiel. Vers 10b noch, er hatte den Herrn, den Gott seiner Väter, verlassen. Die Opferhöhen, die sein Vater und Großvater abgebaut hat, die baute er wieder auf. Elia schrieb ihm einen Brief, Elia kennen wir ja auch aus der Konfrontation mit Ahab, aber auf diesen Brief gibt es keine Antwort. Nach 8 Jahren Regierungszeit stirbt Joram mit nur 40 Jahren. Und sein Sohn Ahasja wurde mit 22 Jahren König und regierte aber nur 1 Jahr. Auch er machte unerlaubte Bündnisse, auch er regierte gottlos, wurde von seiner Mutter beraten, tat, was dem Herrn missfiel. Über 2. Chronik 22 steht Ahasjas gottlose Regierung. Auch er machte ein unerlaubtes Bündnis mit dem Nordreichkönig gegen die Syrer und kam nach 1 Jahr um. Mit 22 kam er erst an die Macht. Wenn ein König mit 23 Jahren stirbt, dann hinterlässt er nur ganz kleine Kinder. Und so kommt es am Ende von 2. Chronik 22, nein, in Vers 9, zu dem schlimmen Satz: Es war niemand mehr vom Hause Ahasjas, der zum Königtum tüchtig war. Naja, wenn der mit 23 stirbt, dann sind die Kinder noch ganz klein, ja? Und die Verheißung und die Segenslinie, das Versprechen an David, auf deinem Thron soll immer einer deiner Nachkommen sitzen. Was ist damit? Noch zur Zeit von König Joram lesen wir in 2. Chronik 21, aber der Herr wollte das Haus Davids nicht verderben, um des Bundes willen, den er mit David geschlossen hatte und wie er ihm zugesagt hatte, ihm eine Leuchte zu geben und seinen Söhnen immer da. Aber wie ist das jetzt, wenn es heißt, es war niemand mehr aus dem Hause Ahasjas, der zum Königtum tüchtig war? Und jetzt wittert Athalia ihre Chance, die Mutter von König Ahasja. Ich habe den nächsten Punkt überschrieben, Athalia, eine emanzipatorische Mutter. Ganz betont beginnt der Satz im Hebräischen mit ihrem Namen, obwohl die normale Satzstellung etwas anders ist. Als aber Athalia, Ahasjas Mutter, sah, dass ihr Sohn tot war. Normalerweise erwartet man jetzt, dass es weitergeht, fiel sie in große Trauer. Aber nichts davon. Machte sie sich auf und brachte alle vom königlichen Geschlecht um im Haus Juda. Was für eine Frau! Sie, die Tochter von Ahab und Isebel, steht diesem charakterlich in nichts nach. Sie sieht ihre große Chance. Wenn jetzt alle Nachkommen Ahasjas ausgelöscht sind, dann ist das Südreich kaputt. Dann ist die Davidslinie unterbrochen. Dann gibt es keinen mehr auf dem Thron Davids. Dann hat die Gottlosigkeit gesiegt, dann kann ich die Regierungsgeschäfte übernehmen. Merken wir, was auf dem Spiel steht? Gottes Verheißung an David. Interessant, diese Formulierung von Atalja: machte sie sich auf, erhob sie sich. Wir kennen so ein paar andere, die sich auch erhoben. Wir lesen zum Beispiel von Luzifer, von dem schönen Morgenstern in Jesaja: du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den heiligen Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Sie merken, wer da dahinter steckt. Ganz ähnlich in Hesekiel 28, 17, wo es heißt: weil sich dein Herz erhob. Und genau die gleiche Masche hat der Gegenspieler Gottes, als er die Menschen verführt: ihr werdet sein wie Gott. Immer das gleiche Strickmuster. Eine Frau nimmt hier die königlichen Geschäfte eigenmächtig in die Hand. Mit dieser grausamen Tat schien nun für Atalja der Weg frei zu sein in die Alleinherrschaft. Menschlich gesprochen schienen Menschen alle Macht in der Hand zu haben und Gottes Pläne durchkreuzt zu sein. Aber wie gut, dass der nächste Vers mit einem Aber beginnt. Den lese ich Ihnen jetzt zuerst mal ganz. Aber Josheba, eine Königstochter, nahm Joasch, den Sohn Ahasjas, und stahl ihn aus der Mitte der Söhne des Königs, die getötet wurden, und brachte ihn mit seiner Amme in die Bettenkammer. So verbarg ihn Josheba, die Tochter des Königs Joram, die Frau des Priesters Jojada, denn sie war Ahasjas Schwester, vor Atalja, dass er nicht getötet wurde. Jetzt gehen wir zu einer mutigen Schwester. Josheba. Wer ist diese Josheba? In aller Stille gibt es Gottes verborgenen Rettungsplan und dazu benutzt er Josheba. Ihr Name heißt: der Herr ist Fülle, Vollkommenheit. Mitten in diesen Thronwirren und dem schrecklichen Gemetzel der Atalja hat Gott sein Werkzeug, Josheba. Auch sie ist eine Tochter von König Joram. Vielleicht nicht unbedingt die leibliche Tochter von Atalja. Das muss dahingestellt bleiben. Aber sie ist zumindest eine Halbschwester von König Ahasja. Und sie ist die Ehefrau von Priester Jojada oder Hoherpriester Jojada. Und Jojada hat auch einen wunderschönen Namen, steckt ja schon in diesem Jo und Ja. Der Herr hat's gewusst und sich darum gekümmert. Der Herr hat's gewusst und sich darum gekümmert. Diese Josheba hat ihr Herz auf dem rechten Fleck. Oder mehr noch, sie lässt sich vom Geist Gottes leiten. Ich lese nochmal diesen Vers, weil er so ungewöhnlich ist. Aber Josheba, eine Königstochter, nahm Joasch, den Sohn Ahasjas, und stahl ihn aus der Mitte der Söhne des Königs, die getötet wurden, und brachte ihn mit seiner Amme in die Bettenkammer. So verbarg ihn Josheba, die Tochter des König Joram, die Frau des Priesters Jojada, denn sie war Ahasjas Schwester vor Atalja, sodass er nicht getötet wurde. Mitten im Chaos begibt sich diese Josheba in die Schlafgemächer der Königskinder und rettet den jüngsten Sohn von König Ahasja, den Joas oder Joasch. Sein Name bedeutet, der Herr hat gegeben, mitsamt seiner Amme, und versteckt die beiden in der Bettenkammer. Die genauen Umstände bleiben im Dunkeln, aber sobald in den Königsgemächern wieder Ruhe eingekehrt ist, wird Josheba zur Bettenkammer geschlichen sein und die beiden herausgeholt haben. Dann fanden sie Zuflucht im Tempelbereich und waren vor Athalia sicher, die jetzt den Thron erobert hatte und Herrin im Land war. Verweilen wir nochmal bei der Josheba, eine Priestersfrau, die zusammen mit ihrem Mann in der Gegenwart Gottes lebt, sich von Gott leiten lässt und mitten im Chaos ein Werkzeug Gottes ist, die mutig zupackt, auch wenn es gefährlich ist. In der Vorbereitung musste ich immer wieder an Psalm 90, den einzigen Mose-Psalm in unserer Bibel, denken. Der schließt mit den beiden Versen: Zeige deinen Knechten dein Werk und das Werk unserer Hände ordne du für uns. Wenn sie morgen früh aufwachen, zeige deinen Knechten dein Werk und das Werk unserer Hände ordne du für uns. Herr, was ist für mich heute dran? Was soll ich tun? Was soll ich lassen? Oder Epheser 2, Vers 10, wir sind sein Werk, sein Kunstwerk. Er ist unser Werkmeister und er bereitet die Werke vor, die wir tun sollen. Eine mutige Schwester, diese Josheba, mit ihrem Mann Jojada. Und jetzt heißt es in Vers 12, und er war bei ihnen im Hause Gottes versteckt, 6 Jahre lang, solange Athalia im Lande Königin war. 6 Jahre bei den Pflegeeltern Jojada und Josheba. Wie wird dieses Priesterehepaar diese Zeit ausgenützt haben? Wie werden sie den kleinen Joas umbetet haben und ihn auch beten gelehrt haben? Wie viel werden sie dem kleinen Joas von dem großen Gott erzählt haben, der sein Volk nicht im Stich lässt, auch jetzt noch über seinen Verheißungen wacht? Wie werden sie ihm zum Vertrauen diesem Gott gegenüber angeleitet haben und dieses Vertrauen selbst vorgelebt? Und wie werden sie ihm die Vätergeschichten, die Geschichten von König David, dem Mann nach dem Herzen Gottes, erzählt haben? Sie als Priestersleute kannten den Auftrag Gottes im 5. Buch Mose. Da heißt es in Kapitel 6, Vers 6 und 7, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du dir zu Herzen nehmen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Ein paar Kapitel weiter, in 11, 19, fast das Gleiche. Und lehrt sie eure Kinder, dass du davon redest, wenn du in deinem Hause sitzt und unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Lehrt eure Kinder das eine. In unserem Liederbuch gibt es ein Lied, es ist die Nummer 381, das dichtete Theo Lehmann und Jörg Swoboda noch vor der Wende in der damaligen DDR. Und da kommt diese eine Strophe: Lehrt eure Kinder das eine, dass über Gott keiner mehr steht, dass auch der Größte klein beigeben muss, wenn Gott kommt und alles vergeht. In der Strophe davor heißt es: dass jedes Denkmal mal fällt. Das war echt ein prophetisches Lied. Und jetzt singen wir einfach diese eine Strophe, die wievielte ist das? Wussten, die ersten Jahre sind die prägendsten im Leben eines Kindes. Bei Mose konnten selbst 40 Jahre ägyptische Schulung und Bildung nicht auslöschen, was seine Mutter Jochebed in sein Leben hineingelegt hatte. Wir haben da ja zwei Verse in Hebräer 11, Vers 24 und 25, durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde zu haben, und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Oder nehmen Sie den kleinen Samuel, 1. Samuel 2. Die rohen Sitten und der Egoismus der Priestersöhne Hophni und Pinhas konnten nicht kaputt machen, was Hannah an frühkindlicher Prägung ihrem Samuel mitgegeben hatte. Nach außen hin nahm alles seine furchtbare Entwicklung. Athalia war Herrscherin, und doch Gottes Rettung ist schon da. Ich habe mich so gefreut, Heinz-Werner Neudorfer schreibt in seinem Kommentar zum zweiten Buch der Könige: Im Südreich tickte die Zeitbombe. Die Zeitbombe in Person des kleinen Joas. Und er schreibt dazu, und das hat mich einfach auch ermutigt für heute: So ist es manchmal, wenn Menschen alle Macht in Händen zu haben scheinen, reift doch im Verborgenen die Änderung schon heran. Beispiele aus der Geschichte gibt's zur Genüge. Das gilt auch im geistlichen Bereich. Häufig scheint die Situation etwa in einer Kirche oder Gemeinde völlig hoffnungslos, scheint alles ausgerottet, was eine positive Wende, eine Erweckung bringen könnte. Und doch hat Gott schon alles längst vorbereitet für seinen Tag. So war es zu Beginn des 19. Jahrhunderts etwa in Württemberg. Ein von der aufgeklärten Theologie und Philosophie geprägter König und ein in ihm in dieser Hinsicht ebenbürtiges Konsistorium hatten es verstanden, aus der einst geistlich so reichen Kirche ein dürres Feld zu machen. Doch auf einmal regte sich wieder neues geistliches Leben. Hoffmann und Hahn gründeten die Korntaler Brüdergemeinde. Hofacker wirkte nur wenige Jahre, und doch entstand eine Erweckung. Eine Ermutigung für Menschen, die an ihrer Kirche oder Gemeinde verzweifeln. Die Zeitbombe bestand in der Person des möglichen Thronfolgers. Durch alle Wirren und Wirrnisse hindurch hat Gott seinen Weg, auch heute. In Römer 5 heißt es, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade übermächtig geworden. Und Gott bezieht in seine Pläne Menschen ein, die mitten in allen Wirrnissen ihm vertrauen und sich von ihm leiten lassen. Psalm 32, Vers 8. Ich will dich mit meinen Augen leiten. 6 Jahre lang war dieser Joasch in seiner Zuflucht im Tempelbezirk bei Jojada und Josheba. Kapitel 23 vom 2. Chronikbuch beginnt, aber im 7. Jahr. Das erinnert fast an Sabbatjahr. 6 Jahre sollst du dein Feld bestreuen, besäen. Ja, 6 Jahre lang hatte das Priester-Ehepaar den guten Samen des Wortes Gottes in das junge Herz dieses Joasch gestreut. Und dann heißt es, im 7. Jahr fasste Jojada Mut. Jojada und Josheba konnten warten, aber sie erkannten auch durch Gottes Leitung den richtigen Zeitpunkt. Jojada fasste Mut. Das erinnert fast an Daniel 10, Vers 19, als er so mit mir redete, wurde ich gestärkt. Oder Daniel 11, Vers 32, die Leute, die ihren Gott kennen, bleiben fest. Wie hatten wir es im Psalm 16? Steht er mir zur Rechten, so werde ich festbleiben. Oder 1. Korinther 16, 13, seid mutig und seid stark. Wachet, steht fest im Glauben. Es gehörte Mut und Treue im kleinen Alltag dazu, den Knaben in aller Heimlichkeit bei sich aufzunehmen und zu erziehen. Aber es gehörte auch Mut und Entschlossenheit dazu, ihn eines Tages der Öffentlichkeit zu präsentieren. Joasch als Priester sah sich verantwortlich für die Davids-Tradition. Durch seine Heirat mit Josheba, der Schwester des verstorbenen Königs Ahasja, hatte er Beziehungen zum Königshaus und sicher auch Kontakt mit den Verantwortungsträgern. Jojada hat Mitstreiter. Jetzt lese ich Ihnen mal zuerst den ersten Vers von 2. Chronik 23. Aber im 7. Jahr fasste Jojada Mut und schloss einen Bund mit den Hauptleuten über 100, nämlich mit Asaria, dem Sohn Jerohams, Jismael, dem Sohn Johannans, Asaria, dem Sohn Obeds, Maaseia, dem Sohn Adaias und Elischafat, dem Sohn Sichris. Wir kommen gleich noch zu diesen Namen. Im Parallelbericht in 2. Könige 11, Vers 4 heißt es, im 7. Jahr aber sandte Jojada hin und nahm die Hauptleute über 100 von der Garde und der Leibwache und ließ sie zu sich ins Haus des Herrn kommen. Das waren vorher ja schwierige Namen. 5 Männer werden da aufgezählt. Gewöhnlich liest man über so einen Vers mit so schweren Namen schnell weg. Aber wenn wir uns die Mühe machen, die Bedeutung dieser Namen nachzuschlagen, dann erhalten wir Aufschluss über diese Persönlichkeiten. Namen sind in unserer Bibel nie Schall und Rauch, sondern geben uns Auskunft über ihren Charakter, mehr noch über ihre innere Einstellung. Da ist 2-mal der Name Asaria, der heißt, der Herr hat geholfen. Dann ist da ein Jismael, der Herr möge schützen, ein Maaseia, Werk des Herrn, und ein Elischafat, mein Gott hat Recht verschafft. mitten in dieser dunklen Zeit im Südreich Juda, in der diese gottlose Atalja die Regierungsgeschäfte an sich gerissen hatte, wo mancher nach außen dachte, jetzt ist alles aus, verloren, kaputt, gab es in diesem kleinen Juda Verantwortungsträger, Hauptleute über 100 von der Garde der Leibwache, deren Eltern sich nicht gescheut hatten, ihnen Namen zu geben, die den Namen Gottes beinhalteten. Sicher auch eine Frucht aus der Regierungszeit von Asa und Josaphat. Wirklich, überall und zu allen Zeiten hat Gott seine Leute. Mögen sie auch in unserer neuen Regierung sein. Jojada lädt jetzt diese Verantwortungsträger, diese 5 Männer, zu sich ein. Er bemüht sich, gewiss nach längst vorausgegangener Kontaktaufnahme, um diese Verantwortlichen. Der Tempelbereich war ihm allein unterstellt. Und so weiht er sie ein, wenn ihm von ihnen Unterstützung gewährt wurde, dann war schon Entscheidendes geschehen. Jojada legt hier ein sehr kluges Vorgehen an den Tag. Können wir uns erinnern an Jakobus 1, Vers 5, wenn jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott. Oder bei Daniel, den 4 Jünglingen gab Gott Einsicht, Verstand und Weisheit. Und Jojada schließt mit ihnen einen Bund, eine rechtsgültige Vereinbarung, ein Abkommen. Und diese rechtsgültige Vereinbarung lässt er durch einen Eid bestätigen. 2. Könige 11, Vers 4. Er ließ sie zu sich ins Haus des Herrn kommen und schloss einen Bund mit ihnen und nahm einen Eid von ihnen im Hause des Herrn und zeigte ihnen den König, präsentiert ihnen den Prinzen. Und jetzt lässt uns das 2. Chronikbuch noch was ganz Schönes erfahren. Diese 5 stehen jetzt auf Jojadas Seite, sind neu verpflichtet, hinter dem König in der Spur Gottes zu stehen. Und jetzt laden diese Verantwortungsträger andere ein. 2. Chronik 23, 2. Die zogen umher in Juda und brachten die Leviten aus allen Städten Judas zusammen und die Häupter der Sippen in Israel, dass sie nach Jerusalem kämen. Diese 5, die neu in den Bund getreten sind, die laden jetzt andere ein. Da fällt einem doch ein, Hohelied 1, Vers 4, ziehe mich dir nach, so laufen wir. Es hat immer Auswirkungen, wenn wir neu einen geistlichen Knotenpunkt in unserem Glaubensleben machen. Das wird immer Auswirkungen auf andere haben. Und diese 5 Hauptleute, die Jojada zu sich eingeladen hatte, mit denen er sich verbündet und einen Eid von ihnen genommen hatte, denen er den Prinzen gezeigt hat, die ziehen jetzt los, um andere, um die Leviten, die Stammesoberhäupter, nach Jerusalem einzuladen. Und es lassen sich viele einladen. Im nächsten Vers heißt es, und die ganze Gemeinde schloss einen Bund. Das hat ansteckende Wirkung gehabt. Und nun kann Jojada ihnen sagen, des Königs Sohn soll wieder König sein, wie der Herr es dem David versprochen, zugesagt hat. Das erste Ziel dieses Bundes ist der Anfang nach der Unterbrechung der Davidslinie durch die Atalja. Liebe Leviten und Familienoberhäupter, es ist nicht so, dass die Linie Davids kaputt wäre. Es sind nicht alle Königssöhne umgekommen durch diese grausame Atalja. Nein, es gibt einen Überlebenden, den 7-jährigen Joasch. Und mit ihm kann die davidische Königslinie wieder aufgenommen werden. So wird hier ein Bund geschlossen zwischen dem Volk und dem zu krönenden König auf der einen Seite und Gott auf der anderen Seite. Das zweite Ziel dieses Bundes war aber auch die Erneuerung des Tempeldienstes. Denn allein die Tatsache, dass die Leviten erst zusammengesucht werden mussten, zeigt uns, dass auch der Tempeldienst längst nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert hatte. Und so können wir sagen, dieser Bundesschluss ist zunächst ein Bündnis zwischen ihnen und dem Priester Jojada, damit sie vereinigt hinter dem neuen König Joasch stehen, aber auch ein Annähern an den Gottesbund, ein neues Festmachen und ein neues Halten an der Davidsverheißung. Jojada, einer, der in Gottes Spur geblieben war und einer, der andere in diese Spur Gottes hineinzog. Und jetzt kommen wir zu den Anordnungen, die Jojada jetzt an diese Priester und Leviten und ans ganze Volk gibt. Ich lese da nur einzelne Verse. Und so sollt ihr nun tun, ein Drittel von euch, ihr Priester und Leviten, die am Sabbat ihren Dienst antreten, soll Wache halten an den Toren, ein Drittel im Haus des Königs und ein Drittel am Grundtor. Aber alles Volk soll in den Vorhöfen des Hauses des Herrn sein. Jojada wendet sich hier gezielt an die Priester und Leviten. Seit David waren sie in 24 diensthabende Abteilungen eingeteilt, die sich jeweils am Sabbat ablösten. Und hier wird jetzt wieder Jojadas Weisheit deutlich. Bewusst wählt er einen Sabbat zu diesem Tag X, weil durch den Schichtwechsel praktisch zwei Levitengruppen gleichzeitig in der Stadt sind. Die, die heimgehen an dem Tag, die machen noch das Morgenopfer und das Sabbatopfer. Und die anderen, die neu kommen, beginnen ihren Dienst mit dem Abendopfer, sodass doppelte Besetzung in der Stadt ist. Und jetzt teilt er die Leviten ein, wer was bewachen soll. Und in 2. Könige, da erfahren wir dann noch von zwei Gruppen, die an dem Tag abtreten, aber zwei Abteilungen von euch, die am Sabbat abtreten, sollen Wache halten im Haus des Herrn um den König her. Und ihr sollt euch rings um den König stellen, jeder mit seiner Waffe in der Hand. Also der König kriegt großen Schutz, dass da ja nichts schief geht, keine Übergriffe möglich sind. Ich bin an dem Bild hängen geblieben, mit den Waffen rund um den König, erinnert doch an Hesekiel 3, Vers 17. Du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Oder Jesaja 62, 6. O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht schweigen sollen. Ihr, die ihr den Herrn erinnern sollt, gönnt euch keine Ruhe. Bin ich ein Wächter, auch für unser deutsches Volk? Bin ich einer, der die Nachrichten neben der Bibel liest und sieht, was los ist? Eine geschlossene Doppelreihe um den König herum, damit nichts Feindliches eindringen kann. Was für ein schönes Bild, wenn wir es auf unseren König beziehen. Schließe deine Reihen, du Schar. Was für eine Autorität und Vollmacht muss von Jojada ausgegangen sein, dass alle seine Anordnungen befolgt werden. Ein jeder hatte seine Leute, heißt es in 2. Chronik 22, Vers 8. Ein jeder hatte seine Leute. Und die Leviten und ganz Juda taten, wie der Priester Jojada geboten hatte, und ein jeder nahm seine Leute, die am Sabbat antraten, samt denen, die am Sabbat abtraten. Denn der Priester Jojada ließ die Abteilungen nicht auseinandergehen. Ein jeder hatte seine Leute. Mögen das auch unsere neu gewählten Leute hinter sich haben, gute Berater und vor allem auch Wächter und Beter, die hinter ihnen stehen. Und so kommen wir jetzt zur Präsentation und zur Krönung des Königs. Das schauen wir jetzt noch nach 2. Könige 11 an. Da ist es in diesem Fall etwas ausführlicher. Und Jojada ließ den Sohn des Königs hervortreten. Also er wird vorgestellt und dann wird er gekrönt und gab ihm die Ordnung. Was ist das für eine Ordnung? Es ist ganz erstaunlich, dass noch zur Zeit Mose dieses Königsgesetz von Gott selbst gegeben wurde. Wenn mal im Land ein König sein wird, dann soll er nach diesem Königsgesetz handeln. Das ist bereits dem ersten König Saul auferlegt worden, eine Abschrift des 5. Buches Mose anfertigen zu lassen, und diese soll der König immer bei sich haben und dadurch verpflichtet sein, es einzuhalten. Die Würde des von Gott erwählten Königs erweist sich darin, dass Gottes Gebote bei ihm sind, sein Leben lang. Und so wurde der junge König Joas verpflichtet, sich entgegen aller schlechten Vorbilder von Seiten seines Vaters und Großvaters, seiner unmittelbaren Vorgänger, wieder an das alte israelische Gottesrecht zu halten. Sie machten ihn zum König. Jojada hat ihn dann noch gesalbt, wie das für judäische Könige immer der Fall war. Und dann gab es natürlich Beifall, heute Abend sicher auch. Es lebe der König, der Huldigungsruf. Einen Blick will ich noch tun in 2. Chronik 24. Da heißt es nämlich in Vers 1, Joasch war 7 Jahre alt, als er König wurde, und regierte 40 Jahre in Jerusalem. Und Joasch tat, was dem Herrn wohlgefiel. Vielleicht hat's sie gelockt, auch mal wieder mehr in den Chronik- und Königebüchern zu lesen. Die Reformkönige sind was ganz Besonderes. So lebendige Fische, die gegen den Strom ihrer Zeit geschwommen sind. Und Jojada und Josheba, zwei ganz besondere Werkzeuge, die Gott in ihrer Zeit gebraucht hat. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir so, dass keine Zeit zu verwickelt, zu verwurstelt und zu undurchsichtig ist, als dass du nicht deine Fäden ziehen könntest. Danke, dass das auch gilt für diesen Tag. Und auch für unsere neue Regierung, du wachst darüber und du wirst auch dadurch dein Werk in unserem deutschen Land fortführen. Du wirst dein herrlich Werk vollenden, der du der Welten Heil und Richter bist. Du wirst der Menschheit Jammer wenden, so dunkel jetzt dein Weg, o Heiliger, ist. Drum hört der Glaub nie auf, zu dir zu flehen. Du tust doch über Bitten und Verstehen. Und dafür danken wir dir. Amen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.